Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite des Äthers Thomas Gruhlke. Hallo Thomas.
Hallo Carsten.
Ja, wir beide haben das Wochenende in Teilen miteinander verbracht, sogar in großen Teilen, weil wir beide im Dienst waren. Vor allem aber sind wir am Samstag mit unserem Fotografen Dirk Päffgen nach Frankfurt gefahren, in die Commerzbank Arena. Dort hat Borussia gespielt und ich sag's jetzt mal ganz platt, dort ist eigentlich das passiert, was man hätte erwarten können, wenn ein Europapokal, ein Europa-League-Teilnehmer auf eine Mannschaft trifft, die in der vergangenen Saison doch recht weit unten in der Tabelle platziert war. Eintracht Frankfurt hat 2-0 gewonnen und Gladbach hat ein gutes Spiel gemacht, aber keine Punkte geholt. Ich glaube, das ist die kürzeste Zusammenfassung des Tages, oder?
Ja, ich fühlte mich da, glaube ich, an meine vorherigen Besuche in Frankfurt erinnert, denn man könnte sagen, es liegt an mir. Ich habe noch nie ein Gladbacher Tor in einem Frankfurter Stadion gesehen, war bei einem 0-0 mal dabei, bei einem 0-1, jetzt habe ich ein 0-2 in der Sammlung. Es war mehr drin, es wäre sicherlich ein Punkt möglich gewesen für die Gladbacher, aber so wie es die Verantwortlichen dann am Ende auch beschrieben haben, vorne und hinten die Fehler gemacht oder die entscheidenden Situationen nicht konsequent genug ausgespielt, so dass dann dieses Ergebnis dabei herumgekommen ist, was dann nicht ganz unverdient war. Aber auf der anderen Seite mit ein bisschen mehr Fortune und auch mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit wäre mit Sicherheit mehr drin gewesen. Und so war es dann letztlich ein ärgerliches Samstagabendspiel für die Gladbacher.
Ja, definitiv. Ich will dich erstmal entlasten, Thomas. Ich will dich entlasten dahingehend, dass es wahrscheinlich nicht an dir liegt, sondern an einem Kumpel von mir, Alex. Immer wenn der in einem Stadion ist, in dem auch Gladbach spielt, das war ab und zu auch mal der Fall in Mannheim, jetzt in Frankfurt, dann ist es fast immer der Fall, dass Gladbach verliert, also oder zumindest nicht gewinnt. Also der hat auch seine Aktien im Spiel, der Kollege Alex.
Dann bin ich jetzt beruhigt.
Grüßt hiermit. Du bist beruhigt, ja, du kannst beruhigt sein. Ja, zum Spiel, du finde auch, dass die Gladbacher eigentlich mehr verdient hätten, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit war ja wirklich, muss man sagen, schwach, weil einfach die Dinge nicht funktioniert haben, die vorher abgesprochen waren. Es war klar gesagt, dass man sich keine einfachen Ballverluste leisten dürfte gegen diese Frankfurter, die ja gerade dann stark sind mit ihren schnellen Spielern wie Marmoush auf der Seite. Und da haben die Gladbacher immer wieder eingeladen zu diesen Umschaltsituationen. Und letzten Endes war es dann ja auch ein einfacher, hergeschenkter Ball, der zum 0-1 führte.
Ja, genau. Es war ein Aufbau. Ich glaube, Gladbach hatte in dieser Situation schon etwas länger den Ball, war dann in der letzten Linie wieder im Aufbau tätig. Koetakura wollte, glaube ich, Julian Weigel anspielen, der in dem Moment gar nicht so richtig darauf achtete. Ja, ein völlig einfacher Ballverlust. Total ärgerlich. Und das Schlimme ist ja dann, dass die Gladbacher es zurzeit auch nicht schaffen, diese vielleicht auch krassen Fehler. Das war ja auch schon beim 1-2 gegen den VfB Stuttgart, als Luka Netz da an der Eckfahne den Ball verliert, der Fall, dass sie das nicht mehr ausbügeln können, dass sie solche Situationen dann nicht klären. Koetakura hätte es selber sozusagen wieder regeln können, indem er dann nach dem Fortlauf der Situation, nach einem Kopfballduell zwischen Luka Netz und Ansgar Knauf, seinen Gegenspieler, das war in dem Fall dann Hugo Larsson, kein Stürmer, aber dann der aufgerückte Mittelfeldspieler, dass er den im Auge behält, hat ihn dann überhaupt nicht im Blick. Auch Julian Weigel hilft dann nicht mehr und dann steht er völlig frei vor Moritz Nikolas. Dann letztlich für Frankfurt ein viel zu einfaches Tor. Und damit macht man sich dann die ganze Arbeit zunichte, die man dann sich vielleicht mit ungefähr 60% Ballbesitz irgendwo aufbaut. Selbst wenn man selber noch nicht so richtig die Torgefahr entwickeln konnte in der ersten Halbzeit, dann eben zu sagen, okay, es steht 0-0, das Spiel kontrollieren, den Ball halten, den Gegner laufen lassen und mit so einem Ballverlust konterkariert man da die ganzen Bemühungen, die man bis dahin gemacht hat. Zu dem Zeitpunkt war der Frankfurter Führungstreffer, das muss man allerdings auch sagen, verdient, weil sie einfach druckvoller gespielt haben in den Momenten, in denen sie den Ball hatten. Sie hatten weniger den Ball, haben daraus aber mehr gemacht. Und insofern war diese 1-0-Führung zur Pause auch absolut in Ordnung. Aber das ist etwas, was man den Gladbachern zugutehalten muss. Sie sind mit einer anderen Haltung rausgekommen oder besser gesagt mit auf jeden Fall einer anderen Idee und mit mehr Druck und ja, dann sah das Spiel ja auch anders aus.
Richtig, also in der ersten Halbzeit hatte ich so ein bisschen das Gefühl, habe ja auch das in meinem Kommentar zum Spiel ein bisschen thematisiert, dass so diese Wahl, die Gerardo Seoane getroffen hat, auf die beiden schnellen Außenspieler zu setzen mit Hack, mit Ngumu für das Spiel nach vorne, die hat sich nicht so richtig bezahlt gemacht, fand ich, weil die Gladbacher einfach dann auch mit einem sehr aktiven, aber auch sehr risikoreichen Kevin Stöger eben nach vorne keine Entlastung schaffen konnten. Die Bälle waren immer zu schnell weg. Hack war nicht sofort im Spiel. Ngumu hat viel versucht, hat auch ein paar gute Läufe gehabt, aber das verpuffte dann irgendwo alles. Da fehlte mir die Spielkultur und ich weiß nicht, ob man da von Anfang an nicht vielleicht mit Alassane Player, auch wenn er vielleicht in so einem Spiel gegen eine, ja, sagen wir, robusten Gegner wie Frankfurt vielleicht nicht immer der ist, der dann voll dagegen halten kann, aber eben in der Spielkultur doch eine Menge reinbringt und die Wucht dann durch einen Thomas Schwanschara auf dem rechten Flügel vielleicht reingekommen wäre. Ja, das wäre die Option gewesen, die Seoane gehabt hätte. Klar, es spricht natürlich auch einiges für die Variante, für die er sich entschieden hat. Aber du hast es schon gesagt, nach der Pause war es dann gerade Ngumu, der mit der ersten guten Situation, mit einem doch auch ganz ordentlichen Abschluss, nicht ganz so gefährlich vielleicht, wie er hätte sein können oder sollen, aber es war eine gute Situation, in der er da reingekommen ist, dann gleich ein Zeichen gesetzt hat für die Gladbacher und dann begann eine Phase, in der wirklich der Ausgleich hätte fallen müssen, gipfelte in einem Pfostenschuss von Rocco Reitz, die beste Gladbacher Chance im Spiel, zeigt dann aber auch, und du hast ja schon gesagt, da fehlte dann Fortun.
Ja, und um vielleicht da nochmal drauf einzugehen, was du gerade gesagt hast mit der Wahl der Außenbahnspieler, gerade in Ngumu, der dann auch für den angeschlagenen Alassane Player gegen Stuttgart als erster Spieler gekommen ist, wo man vielleicht auch eher Robin Hack vermutet hat. Ich glaube, das war genau Seoanes Idee gegen diese weit aufrückenden Abwehrketten, sowohl bei Stuttgart als auch bei Frankfurt, eben diese Tiefe zu suchen. Da ist natürlich Ngumu der ideale Spieler. Und er hat es dann gegen Frankfurt ja wirklich auch in mehreren Situationen gezeigt, dass er dem Gegner da wirklich richtig wehtun kann mit seinem Speed. Er hat selber einen persönlichen Temporekord aufgestellt, seine Bundesliga-Bestleistung mit 36,53 km/h, glaube ich, sind's. Auf jeden Fall der zweitbeste Wert bisher in der Bundesliga in dieser Saison. Insofern, das ist ja letztlich schon aufgegangen. Jetzt Union, da werden wir ja später drauf zurückkommen, ist das vielleicht dann wieder ein ganz anderes Spiel und ein ganz anderer Gegner. Ja, in Frankfurt die zweite Halbzeit, da ist dann deutlich mehr Druck gewesen. Die Mannschaft hat durchgeschoben. Joe Skelly hatte zwei ganz entscheidende und wichtige Ballgewinne im Mittelfeld und daraus hat sich unter anderem auch der Pfostenschuss durch Rocco Reitz ergeben und da hatte man eigentlich die Frankfurter dort, wo man sie dann haben wollte, in der Bedrängnis, auch in der Defensive und das geht den Gladbachern bisher noch ab. Das war genauso das Thema gegen den VfB Stuttgart, dass man diese Phasen, in denen man klar die bessere Mannschaft ist, dass man die nicht nutzt, um einen Vorteil daraus zu ziehen. In Stuttgart, gegen Stuttgart wäre das auf jeden Fall ein Führungstor gewesen, ob jetzt das 1:0 zu Beginn oder dann nach Rückstand sogar noch das 2:1. Die Chancen dazu waren da. Gladbach hat eine ganz klar bessere erste Hälfte gespielt, auch ganz klar bei den Expected Goals geführt und genauso jetzt in Frankfurt diese Phase. Sie war dann letztlich nicht lang genug, um vielleicht mit Nachdruck dann das 1:1 zu erzielen oder eben diese zwei, drei guten Gelegenheiten wurden nicht genutzt und Frankfurt hat dann den entscheidenden Konter gesetzt. Und da geht es dann halt um Qualität im Abschluss, um Durchschlagskraft und das geht den Gladbachern zurzeit noch so ein bisschen ab.
Ja, das ist das Problem. Ich habe es Entscheidungsprobleme genannt in meinem Kommentar. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was gegen Stuttgart, auch gegen Leverkusen, da war es dann vielleicht ein externes Entscheidungsproblem mit dem Schiedsrichter, der diesen Elfmeter in der Schlussminute gegeben hat und Gladbach damit das Unentschieden mit weggenommen hat. Jetzt aber gegen Stuttgart und Frankfurt war es tatsächlich so, dass viele Dinge, die im Entstehen waren, einfach daran gescheitert sind, dass in den entscheidenden Situationen sowohl vorne wie hinten falsche Entscheidungen getroffen wurden in meinen Augen, in denen man, wenn man vielleicht ein bisschen anders entschieden hätte, und dazu nehme ich vielleicht auch die Startelfwechsel von Seoane, die dann vielleicht zu einem anderen Ergebnis geführt hätten. Natürlich, im Rückblick weiß man das immer besser und weiß man auch immer, was hätte besser sein können, ob es dann besser geworden wäre, das sei dahingestellt. Aber wie gesagt, auf dem Platz jedenfalls haben die Spieler oftmals Dinge vorbereitet, aber sind dann nicht konsequent genug gewesen. Und da macht sich dann eben der Unterschied bemerkbar bei Mannschaften wie dem VfB Stuttgart, wie auch Eintracht Frankfurt, die ja beide dann wirklich zur Top 6 der Bundesliga gehören. Und ja, Stuttgart besiegt dann jetzt Borussia Dortmund 5-1. Also das setzt natürlich auch nochmal einen anderen Spiegel auf das Gladbach-Spiel. Aber im Gegensatz zu Dortmund war Gladbach ja nun wahrhaftig nicht chancenlos gegen den VfB. Im Gegenteil, wenn das Spiel andersrum ausgegangen wäre, dann wäre es auch okay gewesen wahrscheinlich. Und jetzt auch in Frankfurt ein Unentschieden wäre definitiv für die Gladbacher verdient gewesen. Ich glaube, da würden dir auch die Frankfurter nicht widersprechen. Und das Ärgerliche ist einfach, dass man wieder an dem Punkt ist, dass eben genau diese Dinge passieren. Man spielt ordentlich mit und bekommt dann ein Lob, das aber sehr bitter rüberkommt, weil es eben, man hat nichts in der Hand. Und das ist auch das, was sowohl Kevin Stöger als auch Roland Wirkus, der Manager, als auch Julian Weigel, der Jonas Omlin als Kapitän vertreten hat, hinterher angemerkt haben. Es ist ja alles ganz schön, wenn uns nachgesagt wird oder wenn wir da mitgehalten haben, aber am Ende haben wir 3 Spiele verloren gegen Top-Mannschaften und stehen jetzt mit 3 Punkten da. Und da werden wir sicherlich auch gleich nochmal drauf kommen, auf die Gesamtsituation. Man muss jetzt dringend wirklich Spiele gewinnen und Punkte holen, und das hätte in Frankfurt schon anders laufen können.
Ja, also ich meine, mit dem Blick auf das Startprogramm fühlten sich mit Sicherheit viele Gladbacher erinnert an die vergangene Saison, als es ja auch 3 ganz knackige Heimspiele zu Beginn gab gegen Leverkusen, Bayern und Leipzig, die dann auch alle verloren gegangen sind, gegen Bayern und gegen Leverkusen, gegen Bayern und gegen Leipzig dann ja relativ knapp, und gegen Leverkusen waren Gladbach absolut chancenlos. Der Musik dann so ein bisschen hinterher zu rennen, diese Gefahr bestand halt jetzt auch aufgrund des diesjährigen Auftaktprogramms. Und da ist es natürlich doppelt ärgerlich, wenn du Leistungen bringst, die durchaus Punktgewinne möglich gemacht haben und möglich gemacht hätten, und dann letztlich nichts dabei herumgekommen ist. Sie haben den ersten Saisonsieg schon, die Gladbacher. Das ist im vergangenen Jahr nicht gelungen in den ersten 5 Spielen. Jetzt gilt es, daran anzuknüpfen und zu zeigen, dass man gegen Mannschaften, die eben nicht zu den Top 6 gehören, dann auch ein anderes Gesicht zeigt als über weite Strecken in der vergangenen Saison. Gut, so weit sind wir jetzt noch nicht, da schauen wir sicherlich gleich drauf. Frankfurt, mit Sicherheit bleibt das Fazit, dass insgesamt ein bisschen zu wenig rausgesprungen ist und man das eben halt zum dritten Mal im vierten Spiel sagen muss, dass mehr drin gewesen ist.
Ja, und wenn man auf das Spiel guckt, sprechen wir vielleicht ein bisschen über Kevin Stöger. Der hat 13 Schlüsselpässe in dem Spiel gespielt, die meisten Torschussvorlagen in einem Spiel in dieser Saison damit produziert, war extrem aktiv, und wir haben dann später auf der Rückfahrt darüber gesprochen, dass er aber relativ fehlerhaft auch gespielt hat. Dann haben wir ein bisschen die Debatte angefangen. Klar, ein Risikospieler, der hat natürlich auch in seinem Risikospiel eine höhere Fehlerquote als beispielsweise ein Julian Weigel, der immer über 90% Passquote hat, aber sicherlich auch nicht diese Pässe, diese ja Risikopässe spielt, die ein Stöger dann eben im vorderen Bereich spielt, hat auch natürlich weitaus mehr Pässe, die dann zu Abschlüssen der Kollegen führen. Trotzdem war Kevin Stöger so ein bisschen, und dann bin ich wieder bei meiner Geschichte mit Player, auf sich allein gestellt und hat dann so ein bisschen auch das Spiel versucht an sich zu reißen, vielleicht manchmal ein bisschen zu egoistisch. Das war ja dann unsere These, oder das war ja dann sozusagen die Gegenthese auf der Rückfahrt von Frankfurt, dass er da vielleicht so ein bisschen zu viel wollte, zu viel an sich gerissen hat und zu wenig dann auch die Mannschaft mit eingebunden hat. Und ja, fand ich ein schwieriges Spiel für Stöger, sehr produktiv, aber nicht effektiv. Und damit eigentlich ein Spiegelbild auch der Gladbacher Mannschaft.
Ja, ich fand, dass er seine besten Szenen hatte, wenn er den Ball relativ schnell weitergeleitet hat. Es gab da so zwei Situationen in der zweiten Halbzeit, die da ganz sinnbildlich für waren. Allerdings ist es auch seine Stärke, den Ball gut abzuschirmen, vielleicht mal durch einen Haken sich einem Gegenspieler zu entziehen. Das hat jetzt in Frankfurt nicht so gut geklappt. Er ist einfach nicht an den Leuten sozusagen vorbeigekommen. Besser war es, als er dann, glaube ich, zweimal hintereinander Doppelpass gespielt hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, mit wem auf der rechten Seite, dann aber mit Tim Kleindienst, der nochmal hat klatschen lassen und dann kam Stöger zum Abschluss. Ich glaube, so eine Fehlerquote, die vielleicht mal ein bisschen höher war, und das war meines Erachtens auch der Fall in Frankfurt bei Kevin Stöger, die ist halt mal so, das liegt in der Natur der Sache. Frankfurt hat auch gut verteidigt, hat gut verteidigt gegen Stöger, hat gut verteidigt gegen Kleindienst, der kaum zur Geltung gekommen ist. Und wenn er dann mal zum Abschluss kam, war sofort ein Frankfurter Bein da. Ich glaube, alle seine Versuche sind geblockt worden, oder das war auf jeden Fall noch ein Frankfurter dran. Und bei Kevin Stöger muss dann halt auch mal ein risikoreicher Pass dabei sein. Ohne Risiko passiert halt meistens nichts. Was mich dann eher so ein bisschen irritiert hat oder wo ich gesagt habe, das hätte ich mir anders vorgestellt, ist, dass er relativ häufig Standardsituationen, oder was heißt relativ häufig, mehrmals Standardsituationen recht schnell ausgeführt hat. Auch bei einem Eckball, wo die Innenverteidiger zunächst nach hinten gelaufen waren, weil sie gar nicht mitbekommen haben, dass es noch Eckball für Gladbach gibt. Ich glaube, das sind dann vertane Situationen. Da sollte man lieber dann warten und das Ganze in Ruhe ausspielen. Man kann das mal machen, um den Gegner zu überraschen. Das hat er auch in den ersten Spieltagen schon gezeigt und gemacht. Aber ich glaube, so schenkt man so ein bisschen diese guten Situationen her, weil Gladbach ist gut in diesen in den Standardsituationen, und das sollte man mehr nutzen. Zwei gute Bälle waren die Freistöße auf Nico Elvedi. Das waren zwei der besseren Chancen für die Gladbacher. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen was rauszuholen. Wenn er aus dem Spiel mal was probiert und das dann nicht gelingt, dann sehe ich das halb so wild. Sicherlich in Frankfurt hätte mehr rausspringen können.
Das ist ja immer diese Diskussion, man hat ja über Jahre gesagt, ach, man braucht wieder einen Arango, der einfach verrückte Dinge tut auf dem Feld, und im Grunde ist der Stöger einer wie Arango, der einfach auch einen unvorhersehbaren Pass spielt, der vielleicht auch mal irgendeinen wilden Schuss abgibt, und ja, mit den Ecken versucht er wahrscheinlich so ein bisschen Überrumpelungstaktik herzustellen, aber da ist Gladbach, glaube ich, stärker, wirklich bin ich bei dir, wenn das ausgeruht passiert und wenn sich alle formiert haben, weil es da klare Abläufe bei den Standards gibt. Und das war ja in der vergangenen Saison, war das ja nun ein ganz großer Pluspunkt der Gladbacher, diese Standards. Und da sollte man wahrscheinlich auch dahin zurückgehen, dass man einfach sich sortiert und dann ganz konzentriert diese Bälle dann eben nutzt, um Gefahr zu erzeugen. Das ist ja gerade in so einem Spiel, wo man nicht so richtig durchkommt, wo vielleicht der Spielfluss nicht da ist, sind das ja immer die Dinger, mit denen man dann plötzlich ein Zeichen setzen kann, mit denen man einfach ein Tor machen kann. Und das, glaube ich auch, hätte man in Frankfurt ein bisschen besser ausspielen können. Aber wie gesagt, also da gebe ich dem Stöger immer jede Prokura für jede wilde Aktion, die er macht, weil das ist ja das, was man sich wirklich gewünscht hat, was auch in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen zu kurz gekommen ist in Gladbach. Das Wilde, das Verrückte, das Außergewöhnliche, das, was einen Gegner auch mal wirklich überraschen kann. Darum mach weiter so, Stöger. Und die anderen müssen dann eben auch mitarbeiten. Er hat ja auch ein paar Ballverluste, die dann auch in gefährliche Kontersituationen der Frankfurter gemündet haben. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Das sollte ja eigentlich vermieden werden. Aber wie gesagt, Stöger ist so ein bisschen der Freigeist. Und da muss eben die Mannschaft auch einfach mithalten, so wie es einfach, ich sage jetzt dieses riesengroße Beispiel bei Günter Netzer damals war, wo ein Hacki Wimmer, wo ein Berti Vogts einfach auch immer als Aufräumer hinter dem Günter Netzer gestanden haben und ihm den Rücken freigehalten haben. Das braucht dann einer wie Stöger halt auch. Ja, und Kleindienst, du hast es auch schon gesagt, wenig Ballkontakte. Ich werde mich den beiden diese Woche auch in dieser Richtung nochmal widmen. Ich glaube, man darf da auch nicht zu sehr jetzt hoffen, dass beide einfach da sind und plötzlich alles anders ist. Der Kleindienst wird nicht jedes Mal seine Tore machen. Er muss erstmal richtig im Gladbacher Spiel ankommen. Das hat Gerardo Seoane zuletzt auch nochmal in einer Runde gesagt. Und auch Kevin Stöger wird nicht mit jedem Pass, den er spielt, da den Himmel öffnen und das große Glücksgefühl möglich machen. Also ja, das sind keine Zauberer und genau das muss man auch wissen und da muss eben die Mannschaft dann auch mitarbeiten, beide unterstützen. Es braucht mehr Flanken in den Strafraum für Kleindienst und ja, Kevin Stöger muss einfach der Rücken freigehalten werden. Das finde ich ist Pflicht, wenn man zwei solche Spieler hat, die beide auch sehr exponiert in der Mannschaft sind, was ihre Spielweise angeht und daran muss sich die Mannschaft offenbar noch gewöhnen. Zeit dafür ist und war noch eine weitere, sage ich jetzt mal, fast schon historische Dimension in dem Spiel, Thomas. Wir sind Augenzeugen gewesen, wie zum ersten Mal Rocco Reitz, das Eigengewächs, die Gladbacher Mannschaftskapitänsbinde am Arm trug, kurzzeitig für 8 Minuten. Aber trotzdem, Thomas, finde ich schon eine bemerkenswerte Kurzgeschichte zumindest.
Auf jeden Fall, denn wenn man dann mal so sieht, wer sonst noch mit auf dem Platz war, natürlich gibt es mehrere Spieler, die vielleicht älter sind, aber neu dazugekommen sind. Dazu gehören natürlich Tim Kleindienst und Kevin Stöger. Aber ansonsten zur selben Zeit als Julian Weigel, der die Kapitänsbinde trug, weil Torwart Jonas Omlin ja verletzt ist, kam Alassane Plea in die Begegnung. Es war schon ein Nico Elvedi auf dem Platz, der ja auch zurück ist im Mannschaftsrat. Aber eben auch Rocco Reitz, der als Neumitglied sozusagen dieses Gremiums fungiert, jetzt in dieser Rolle mehr Verantwortung übernimmt als der Urgladbacher sozusagen. Eine Rolle, die über Jahre Patrick Herrmann und Toni Janschke inne hatten. Und in diese Rolle wächst Rocco Reitz jetzt rein. Und das war jetzt so ein erstes Zeichen, dass er in so einer Situation dann auch die Binde übernimmt, so gesehen der zweite Vizekapitän ist. Das darf man jetzt erstmal so deuten, nachdem Julian Weigel aus dem Spiel war. Du hast es gesagt, es waren nur 8 Minuten, weil dann Rocco Reitz selber ausgewechselt worden ist. Rocco Reitz ist ja auch zurzeit, muss man sagen, kein unumstrittener Stammspieler. Das hat jetzt nicht mit seinen Leistungen zu tun, dass er irgendwie schlecht spielen würde, sondern dass es in Philipp Sander noch einen weiteren Sechser gibt, der die Rolle ebenso ausfüllen kann. Und Gerardo Seoane da, so ist zumindest der Eindruck, von Woche zu Woche entscheidet, wie ist das jeweilige Profil, das Profil des Gegners, das Profil seines eigenen Spielers, passt das zusammen? Und in Frankfurt hat er sich für Reitz wieder entschieden und der hatte eine engagierte Vorstellung gezeigt, haben wir schon drüber gesprochen, sein Pfostenschuss war letztlich die beste Chance, er wäre fast der 1:1 Torschütze gewesen und da hat er dann auch 8 Minuten lang die Binde getragen und das ist ein Zeichen nach außen, dass da wieder jemand heranwächst, den die Gladbacher selbst ausgebildet haben. Ich meine, da tritt er ja in eine Reihe vieler bekannter Persönlichkeiten in Gladbach.
Der jüngste selbstgemachte Spielerprofi war Marcel Janssen 2007, das haben die Kollegen von Sky herausgefunden, als er auch mal zwischenzeitlich die Binde trug und damit, wie gesagt, Rocco Reitz als Produkt der eigenen Akademie vom Balljungen zum Mannschaftskapitän, das ist schon ein toller Weg und das ist ja auch immer so ein Pluspunkt für den sogenannten Borussia-Weg, für den Teil, wo es eben um die eigenen Talente geht, die eben entwickelt werden sollen und da entwickelt sich eben hier ein Führungsspieler. Das hat Roland Wirkus auch am Rande der Spielzeit nochmal gesagt, dass das eben eine tolle Sache wäre, dass eben Rocco Reitz diese Entwicklung gemacht hat, bis hin jetzt zu den Kapitänsehren dann eben gekommen ist. Und das zeigt ja auch, dass Gerardo Seoane ihm wirklich vertraut. Das sagte Rocco Reitz dann auch, freut sich über das Vertrauen des Trainers und der Mannschaft, hat aber auch gesagt, bringt mir im Grunde nichts das Ganze, weil wir haben verloren. Und von daher, ja, war es für ihn nur halb so schön, aber nochmal für den Club schon ein wichtiges Zeichen, dass eben da auch aus dem Nachwuchsbereich Spieler heraustreten, die dann auch Verantwortung in der Mannschaft übernehmen können und dann der Weg von Rocco Reitz bis hierhin. Der hat ja in der vergangenen Saison, folgt ja ein Highlight für ihn dem nächsten, dann war das jetzt mal wieder der nächste Schritt. Und das nimmt man dann eben aus Frankfurt mit. Und ja, sollte es dann vielleicht dazu kommen, dass weder Omni noch Weigl in der Startformation stehen, dann könnte es ein Urgladbacher wie Reitz sein, der die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führt. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr vorstellbar. Thomas, dann schauen wir doch mal nach vorn. Und nach vorn ist Berlin, besser Köpenick, Union Berlin. Und nähern wir uns diesem Spiel am Samstag im Borussia-Park, das dritte Heimspiel der Saison, doch ganz einfach mal über diejenigen an, die wir in der Startelf vermuten. Würde sagen, wir spielen zunächst mal unseren Jingle und starten dann mit unserer Spekulation.
Aufstellungstipp.
Naja, und die Spekulation beginnt natürlich immer mit dem Torwart. Über die ersten Wochen war immer der Name Omlin genannt. Und jetzt bleibt es dann wohl bei dem, der auch in Frankfurt im Tor stand, in leuchtendem Gelb, Moritz Nikolas. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht groß unterhalten, oder?
Nein, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. So schnell wird Jonas Omlin nicht zurückkehren. Das ist ja sowieso so ein bisschen die Frage, wie lange das jetzt dauern wird, bis er seine Verletzung an der Wade im Unterschenkel auskuriert haben wird. Moritz Nikolas ist jetzt zunächst einmal wieder die Nummer eins. Deswegen können wir uns sehr schnell der Viererkette widmen.
Ja, da widmen wir uns mal, also zumindest was mich angeht, dahingehend, dass die gleiche Viererkette, die in Frankfurt begonnen hat, auch in gegen Union Berlin beginnen wird. Nämlich mit Skelly, der, ja, du hast es gesagt, zwei wirklich gute Balleroberungen hatte und fand ich präsenter war als in den Spielen vorher. Auf der anderen Seite dann Luca Netz als Linksverteidiger und zwischendrin eben Ko Itakura und Nico Elvedi, wobei Ko Itakura in den letzten Spielen so ein bisschen unglücklich gewirkt hat, sehe ich aber trotzdem keinen Grund, ihn jetzt rauszunehmen.
Nein, das wird mit Sicherheit nicht passieren. Ich denke, dass die beiden auch an sich ganz gut harmonieren. Ich glaube, das war insbesondere in der ersten Halbzeit gegen den VfB Stuttgart zu sehen, dass sie sehr, sehr viele hohe Ballgewinne gehabt haben, auch mutig waren im Durchrücken. Ja, es gilt natürlich auch für die beiden, eben diese individuellen Fehler abzustellen oder eben auch mal den Fehler des Mitspielers auszubügeln. Da gibt's mit Sicherheit für die gesamte Mannschaft aber auch noch Luft nach oben. Das kann man jetzt nicht nur an den Verteidigern festmachen. Aber ich sehe da jetzt auch keine personelle Alternative, die sich so extrem aufdrängt. Und ich glaube, für Luca Netz vielleicht da nochmal, weil das kam ja durchaus auf in der vergangenen Woche, ob man nicht vielleicht dann doch Stefan Leiner auf rechts spielen lassen soll und Joe Skelly auf die linke Seite ziehen. Ich glaube, für Luca Netz spricht dann einfach auch die offensive Power, die er dann hat und die Qualitäten. Und gerade in einem Heimspiel sollte das ein wichtiger Punkt sein. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sich in der Viererkette irgendwas verändern wird.
Nein, und vielleicht auch nochmal ein Wort zu Marvin Friedrich. Das ist ja sein Ex-Verein, der da kommt und mit dem wurde er ja auch nochmal zwischenzeitlich in Verbindung gebracht mit einer möglichen Rückkehr. Für ihn ist das weiterhin einfach eine bittere Geschichte in Gladbach. Du hast dem ja auch schon mal eine Geschichte gewidmet zuletzt. Und ja, also man kann sich ja sogar eher vorstellen, wenn gewechselt wird, dass er Fabio Chiarodia dann die Chance bekommen würde, der junge Spieler auf der Position. Und ja, für Friedrich hat sich diese ganze Gladbach-Geschichte einfach nicht entwickelt. Du hast es, glaube ich, geschrieben. Stillstand ist so das Wort, was einem dazu einfällt. Und deswegen, da ist aber auch gar keine Luft zwischen Itakura und Elvedi, die ganz einfach die vom Papier her sind beides Nationalspieler in ihrem Land, auch eigentlich die erste Formation ist. Und ja, da muss Friedrich gucken und vielleicht mal irgendwann auf eine Verletzung warten, also nicht auf seine eigene, sondern auf die eines Kollegen. Aber das ist natürlich nichts, was sich Gerardo Seoane wünscht. Und von daher schwierige Situation für den ehemaligen Unioner, den wir hiermit auch mal kurz thematisiert haben, bevor wir auf die Doppelsechs rücken. Und da haben wir ja eben schon angerissen, da ist ja wirklich Wechselpotenzial drin. Und bevor wir uns jetzt festlegen, will ich da mal eine kleine Diskussion noch aufmachen. gönne ja dem Weigel, dem Julian Weigel auch noch eine Geschichte und er hat ja immer so eine Wechselrolle. Wenn Sander mit ihm spielt, dann ist er vielleicht ein bisschen mehr so der Großtyp, hat er dann zu sein, der das Spiel ankurbelt, der von hinten raus mit Pässen eben da sehr präsent ist. Spielt Rocco Reitz, ist der vielleicht eher so der dynamische nach vorne Geher und Weigel eher ein bisschen defensiver eingestellt. Aber Thomas, kannst du dir vorstellen, dass am Samstag gegen Union Berlin Sander und Reitz diese Doppel-Sechs von Anfang an bilden? Es war ja zumindest kurzzeitig der Fall jetzt in Frankfurt. Und so ganz von der Hand zu weisen ist die Option vielleicht nicht, oder?
Nein, sicherlich nicht. Aber ich muss gestehen, ich kann es mir nicht vorstellen. Dafür ist Julian Weigel, glaube ich, im Defensivverbund zu wichtig. Gerardo Sioane betont es immer wieder, dass Weigel derjenige ist, der seine Position am verlässlichsten hält. Er ist der defensiv denkende Spieler im zentralen Mittelfeld. Klar, wir reden jetzt von einem Heimspiel, wo man davon ausgehen kann, dass Gladbach eher die Mannschaft ist, die das Spiel zu machen hat. Allerdings wissen wir noch nicht, wie wird Union Berlin auftreten. Traditionell in den Jahren mit Urs Fischer war es ja so, dass sie jetzt nicht die Mannschaft waren, die am allerhöchsten angelaufen ist, die den größten Druck vielleicht aufgebaut hat. Die hat eher sehr pragmatisch gespielt. Jetzt ist Bo Svensson da. Das ist ein Mann, den die Gladbacher noch sehr gut aus der Mainzer Zeit kennen. Mainz hat den Gladbachern in den letzten Jahren ja immer wieder wehgetan mit ihrem aggressiven Spielstil. Und so hat jetzt Union auch gegen Hoffenheim gewonnen. Also es wird interessant sein, wie wird Union spielen. Aber ich glaube, dass Weigel da als Stabilisator und auch als Ballverteiler zu wichtig ist. Ich glaube, dass die Zeit für eine Doppel-6 Sander-Reitz noch nicht gekommen ist. Ich denke, dass neben Weigel Reitz spielen wird. Ich glaube, da kommt dieses, was du gesagt hast, diese offensive, aggressive Komponente dazu. Ich glaube, in einem Heimspiel ist das wichtig, dass man da noch einen hat, der noch nachrückt. Ich sage jetzt nicht, dass das Sander nicht könnte, aber ich glaube, Rocco Reitz hat da noch ein bisschen mehr Qualitäten, hat immerhin 6 Saisontore in der letzten Saison erzielt und war auch jetzt ja knapp dran in Frankfurt. Also ich glaube, dass sich im Vergleich zum Frankfurt-Spiel auf der Position nichts ändern wird.
Ja, erstmal Weigel gehe ich natürlich mit. Die Debatte habe ich zwar gerade aufgemacht, aber ich glaube auch, dass er erstmal als der erfahrenste Spieler auf der Position und auch als Teil, das betont ja Gerardo Sioane immer, als Teil der Achse seiner Mannschaft dann einfach auch ein bisschen gesetzter ist als die anderen. Und vermute aber, dass vielleicht doch der Philipp Sander wieder neben dem Weigel spielen wird. Weil es ja auch darauf ankommen wird, einfach robust zu sein im Mittelfeld und dann eben mit dieser Passqualität von Weigel und auch vor dem Hintergrund, dass ich vorne tatsächlich wieder Alassane Player mir wünschen würde und auch sehen würde, wenn er denn fit ist, dass eben dessen nicht ganz so ausgeprägtes Laufverhalten nach hinten vielleicht eher durch Sander abgefangen wird. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen und vermuten, dass gegen Union Berlin aufgrund der Art und Weise, wie Union dann auch spielt, Sander als Zweikampf, vielleicht etwas zweikampfrobusterer Spieler, dann eben da reinkommt, neben Weigel, der dann natürlich wesentlich mehr auch im Passspiel unterwegs sein müsste, beziehungsweise im Aufbauspiel natürlich. Er spielt nach Kevin Stöger die meisten Pässe in Gladbach und ist somit auch einer, der im Zentrum des Spiels steht. Aber er musste, was das Spiel oder die Pässe nach vorne, was die Vorbereitung von Tormöglichkeiten angeht, da schon noch etwas präsenter werden. Da sind andere doch deutlich vor ihm. Das wäre dann die Rolle, die er, wenn dann eben Sander spielt, gegen Union Berlin spielen könnte. Und das wäre dann meine Variante. Und vorne habe ich ja schon verraten, Player würde ich zurückkehren lassen. Und ich glaube, dass auf jeden Fall, wenn er fit ist, auch Franck Honorat zurückkehrt. Dann hätte man wieder diese Reihe mit Player, Stöger, Honorat. Da aber, wir haben jetzt Montag Vormittag, erst um 15 Uhr beginnen die Borussen wieder mit dem Training. Was Honorat angeht, sind wir also noch nicht im Wissen dessen, was dann kommen wird. Aber wenn er fit ist, muss er spielen und ich finde, auch Player muss wieder in die Mannschaft.
Ja, das ist mit Sicherheit jetzt so die spannendste Frage. Reicht es für Franck Honorat? Wie schwer sind die Wadenprobleme? Ich werde nachher zum Training rausfahren, am Montagnachmittag dann dabei sein und mir einen ersten Eindruck verschaffen, wenn er denn überhaupt auf dem Trainingsplatz ist. Ich sehe das genauso, wenn er spielen kann, wenn er spielfit ist, dann gehört er in die erste Mannschaft, in die erste Elf. Da hat er dann natürlich als Vorbereiter nochmal eine andere Qualität als Ngumu. Er ist fast genauso schnell, vielleicht nicht ganz so schnell. Ngumu ist der schnellste Gladbach-Spieler. Aber das ist vielleicht dann eben auch so dieses Element, was nicht ganz so gefragt sein wird wie in den vergangenen Spielen, sondern wenn man vielleicht davon ausgeht, dass Gladbach mehr Ballbesitz und auch mehr Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte hat, dass man neben der Tiefe eben auch vor allen Dingen über die Kombinationen in den Strafraum kommen muss. Franck Honorat mit seinem Potenzial bei Flanken und bei letzten Pässen ist da ein unheimlich wichtiges Element. Deswegen, wenn er fit ist, sollte er spielen. Wenn er nicht fit ist, das wird dann interessant, wie ob es dann wieder Ngumu wäre. Ich sehe es genauso auf der anderen Seite, dass Alassane Plea zurückkehren sollte, was natürlich dann wiederum bedeutet, dass Robin Hack keinen Platz hätte, wenn er nicht für Honorat auf der rechten Seite spielen würde. Also Gerardo Ceuano hat in der offensiven Dreierreihe wirklich sehr, sehr viele Optionen. Selbst wenn mal einer ausfällt, da gibt es ganz unterschiedliche Profile. Ich würde aber auch sagen, dass das Dreiergespann von Beginn der Saison, also das heißt Honorat, Stöger, Player, jetzt für das Spiel gegen Union Berlin, das erfolgsversprechendste sein dürfte, sein sollte. Player ist für mich auch nicht so dieser Joker-Typ, das, was vielleicht dann Ngumu und Hack auch noch reinbringen können ab der 60. Für mich ist Player eher so ein Spieler, der von Anfang an auf dem Platz gehört, wenn er denn fit ist. Gut, und ich glaube, vorne im Sturm, da müssen wir jetzt nicht so lange reden.
Nein, also da ist jetzt Kleindienst gleichbedeutend mit Mittelstürmer zu setzen und er wird spielen, er muss spielen, er ist ein ganz zentraler Faktor, gerade gegen Union Berlin, gerade gegen diese robusten Köpenicker, da ist er natürlich mit seiner Art, mit seiner wirklich aggressiven und ein bisschen fiesen Art auch, also der kann ja auch einfach mal dazwischen langen und das ist ja das, was die Gladbacher gerade gegen Union Berlin immer zu spüren bekommen haben, dass die Berliner da einfach im Vorteil waren. Und das weiß ja auch Bo Svensson. Ich meine, er hat ja mit Mainz auch Gladbach schon ordentlich zugesetzt, das muss man ja sagen. Und weiß natürlich auch, dass einer wie Kleindienst, ich meine, jeder Gegner aus der Bundesliga hat ihn eben erlebt, vergangene Saison in Heidenheim, dass er da natürlich ein ganz anderes Element ins Gladbacher Spiel reinbringt. Da bin ich wirklich gespannt, wie Union Berlin auch damit umgehen wird, ob das auch Union Berlin so ein bisschen, sagen wir mal, Respekt einflößt, denn das ist es ja auch, was die Gladbacher gerade jetzt im Heimspiel auch wieder auf den Platz bringen wollen. Die wollen eben, dass die Gegner im Gang zum Stadion raus auf den Rasen ja da schon den Angstschweiß auf der Stirn haben, weil sie eben wissen, was da auf sie zukommt. Und daran müssen die Gladbacher jetzt arbeiten. Das hat auch Julian Weigel gesagt. Wir müssen jetzt endlich mal Heimspiele gewinnen. Und das ist für mich auch die wesentlichste Aufgabe jetzt gegen Union Berlin, da einfach diesen Heimsieg hinzubekommen, ganz egal wie. Das ist wirklich, jetzt gab es eben diese Spiele gegen die Top-Teams, wo gesagt wurde, jo, gut gemacht Gladbach, aber das ist ein Lob, für den man wirklich nichts hat. Und völlig egal, wenn es jetzt wirklich ein mieses Spiel wird und am Ende Gladbach 1-0 gewinnt und sei es durch irgendein Eigentor oder was weiß ich, das wäre jetzt gerade das, worauf es drauf ankommt, also Punkte, Punkte, Punkte. Und die Schönheit kommt dann irgendwann von selbst. Das ist ja das, was auch Präsident Rainer Bono vor der Saison gesagt hat, eben, dass man als Gladbach über den Kampf in dieses Spiel reinkommen sollte und dann entsprechend die Spielkultur sowieso kommt. Da haben wir ja gesagt, wer dafür verantwortlich ist. Da nehme ich auch dann wirklich Alassane Plea mal ganz enorm in die Pflicht, dass er in solchen Spielen einfach dominanter als bisher in der Saison und auch wirklich noch mehr als Spielpartner von Kevin Stöger da auftritt und dass die beiden ihr großes Potenzial, Plea ist ein toller Spieler, hat diese große Torgefahr und dass das einfach mal jetzt wieder auch durchblitzt bei ihm und konstant durchblitzt. Also da setze ich ihn schon in die Pflicht und das würde der ganzen Mannschaft ja auch gut tun. Dann in der Hinterhand noch einen Florian Neuhaus zu haben, der jetzt in Frankfurt ja auch wieder reingekommen ist. Dann einen Thomas Tranchara zu haben, der mit einer Wucht noch reinkommen kann. Sicherlich dann auch als Joker nochmal was setzen kann. Dann Gumu als möglichen Konterspieler. Das sind ja alles Faktoren, die Sioane dann noch in der Hinterhand hat, wenn er so aufstellt, wie wir gesagt haben. Hack nicht zu vergessen, der ja mit seinem schnellen Bewegungen auch immer was auftun kann. Also da ist schon was möglich. Und das muss jetzt wirklich alles konzentriert werden auf das einzige, eine Thema Heimsieg.
Ja, gehe ich voll mit. Und ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass man sich da eben auch nicht auf den einen Spieler verlassen darf, dass es jetzt dem Kleindienst richten muss mit dem Tore schießen, dass man nur diesen einen Zielspieler hat. Ich glaube, da geht es auch ganz, ganz stark darum, Präsenz zu zeigen im Strafraum, nachzurücken. Wenn ich da die Stuttgarter gesehen habe gestern gegen Borussia Dortmund, wie vielen Spielern, die dann zum Teil im gegnerischen Strafraum waren. Also da, ne, du hast es gesagt, nimmst da Alassane Plea in die Pflicht. Also da geht es mir darum, eben diese Gier aller Offensivspieler zu sehen, das Tor erzielen zu wollen, nachzurücken, im Strafraum präsent zu sein, dadurch Druck zu erzeugen und es dann auch irgendwo zu erzwingen. Denn, und ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, jetzt geht's darum in den kommenden Wochen. Klar, man schaut von Spiel zu Spiel und der nächste Schritt ist erstmal nur der, das Spiel gegen Union Berlin erfolgreich zu bestreiten. Aber wenn wir uns erlauben, da mal den Blick etwas zu weiten, dann kann man schon sagen, dass die kommenden Wochen schon extrem wichtig sein werden, jetzt in so einen Flow reinzukommen mit positiven Ergebnissen und es vielleicht dann auch irgendwann mal zu schaffen. Das ist ja ein Running Gag mittlerweile, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Das braucht die Mannschaft einfach mal, um eben nicht vielleicht in der gesamten Hinrunde jetzt diesem ja, sagen wir mal, punktemäßig etwas ernüchternden Start dann so hinterher zu rennen. Da kann man nicht früh genug mit anfangen. Jetzt gegen Union Berlin ist die Chance da. Und das hast du auch schon gesagt, ganz, ganz wichtig, dass jetzt eine gewisse Heimstärke zu sehen ist. Es waren zwei schwierige Gegner. Es war der Meister und der Vizemeister, gegen den Gladbach anfangen durfte, sage ich jetzt mal. Aber da braucht's jetzt Punkte und Siege. Und da muss mit aller Macht sozusagen für gekämpft werden am Samstag.
Bei Heimspiele verloren, das ist ja nun Fakt. Und da ist auch erstmal egal, wer der Gegner ist. Heimspiele sind Heimspiele. Und da will ich jetzt mal sagen, dann gibt's jetzt aber auch keine Ausreden mehr, weil jetzt sind die Gegner eben nicht mehr Stuttgart, nicht mehr Leverkusen, sondern Union Berlin und ähnliche Kategorien. Kategorie machbar für mich, wenn nicht sogar Pflichtsieg, was da jetzt in den nächsten Wochen kommt. Und darum ist es dann eben auch die Pflicht zu punkten für Borussia Mönchengladbach. Und da sage ich jetzt einfach mal, um den Druck noch weiter zu erhöhen, ich drängel mich jetzt einfach mal beim Tippen ganz forsch vor und sage 4-1 für Gladbach.
Okay, das ist hoch. Das macht es mir sozusagen einfach, da jetzt, sagen wir mal, einen Gegenpart zu spielen. Wobei ich denke auch, es wird auf einen Sieg hinauslaufen, aber ich denke, das wird deutlich knapper. Union ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Gladbach hat gerade mal ein Spiel in den bisherigen gemeinsamen 5 Bundesliga-Jahren, sind es jetzt, glaube ich, gegen Union geholt. Der liegt auch schon.
Und wie hoch gewonnen?
4-1 gewonnen, das stimmt. Naja. Ja, und auch Player gehört zu den Torschützen, aber Markus Thuram ist nicht mehr dabei, sagen wir mal so.
Dafür ist ja Kleindienst.
Ja, gut, das stimmt. Aber es war in der Corona-Zeit. Viele Zuschauer gab es bei dem Spiel nicht, als die Gladbacher mal gewonnen haben. Also wie gesagt, es ist Jahre her. Union, ein ganz, ganz unangenehmer Gegner für die Gladbacher immer wieder gewesen und auch jetzt einen guten Saisonstart hingelegt unter Bo Svensson. Ich tippe mal auf ein knappes 2-1.
Es wäre ein Ergebnis, was ja eigentlich auch zur Paarung passt, eben weil Union als abwehrstarke und auch kämpferische Mannschaft mit Sicherheit nicht so viele Chancen zulassen wird und die Gladbacher sich dann zuletzt ja auch schwer getan haben, ihre Chancen zu versenken. Also von daher ist das sicherlich weit realistischer. Was meinen Tipp angeht, sage ich es nochmal. Ich möchte damit auch mal so einen gewissen Druck aufbauen, damit man eben auch mal so ein Erwartungsverhältnis Leistungshorizont an eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach hat, die, finde ich, schon die Qualität hat, ein Heimspiel gegen Union Berlin klar zu gewinnen. Und ich glaube, das würde der Mannschaft auch mal gut tun, klar zu gewinnen. In Bochum war es ein sehr sicherer Sieg. Daraus hätte man vielleicht gegen einen anderen Gegner als Stuttgart mehr Kapital auch im Spiel darauf ziehen können. Das hat man jetzt nicht geschafft. Jetzt hat man zweimal hintereinander verloren. Und damit einfach so diese Gewissheit, dass vieles von dem, was sich positiv andeutet, dass eben die Mannschaft aktiver spielt, dass die Mannschaft ganz einfach mehr auch Richtung Tor agiert, dass alles weiter nach vorne geschoben ist und dass man auch die Möglichkeit hat, Tore zu erzielen. Das muss jetzt mal umgesetzt werden und darum einfach auch dieser etwas, sagen wir mal, fordernde Tipp. Und ja, warum nicht? Wäre doch ein schöner Fußballnachmittag, oder?
Absolut. Mal einen klaren Sieg herauszuspielen. Du hast es erwähnt, Bochum war letztlich souverän. Die Gladbacher waren einem dritten Tor näher als die Bochumer an einem Anschlusstreffer. Da hat man ja dann auch sofort gemerkt, wie gut sich das anfühlt, wenn man so ein Spiel gewinnt. Und ich glaube, jeder Sieg, der jetzt nicht erzittert ist, ist da Gold wert. Wobei am Anfang, du hast das ja auch schon gesagt, jetzt zählt erstmal das Ergebnis. Das Wie kommt natürlich hinzu, den Anspruch muss man haben, aber zunächst einmal gilt es jetzt, Punkte zu sammeln, damit man nicht Debatten und Diskussionen hat, die man in der vergangenen Saison schon nicht haben wollte und die man jetzt ganz bestimmt nicht mehr haben will. Insofern, ja, wir werden es uns am Samstag anschauen, wie gut die Gladbacher mit diesem, ja, sagen wir mal, ersten Druck in der neuen Saison umgehen werden.
Genau, ich wünsche allen im Stadion da natürlich ein sportverbundenes Vergnügen und wir werden dann im Nachklang natürlich in der nächsten Folge des Fohlenfutter Podcasts dieses Spiel besprechen. Für heute, Thomas, machen wir in der 47. Minute, also in einer überschaubaren Nachspielzeit von knapp 2 Minuten, für heute Schluss und ich sag tschüss.
Ja, ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de